Entwicklung, fehlende Digitalisierung, um einige Punkte zu nennen. Seit 2022 gibt es allerdings einen Beauftragten, an den sich Bürgerinnen und Bürger wenden können. Die Nachrichten mit Tobias Mück.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte von Berlin, Oerker, hat ein positives Fazit seiner Arbeit gezogen. Er vermittelt seit 2022 bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden. In Bezug auf die Behörden würden über 50% der Fälle gelöst, sagte er im rbb24 Inforadio.
Man muss sagen, die meisten Bürger beschweren sich in diesem Bereich nicht darum, dass sie einen falschen Bescheid bekommen haben, sondern sie gar keinen Bescheid bekommen haben und keine Leistung bekommen haben und auch die Behörde nicht kontaktieren können, weil niemand ans Telefon geht. Und das kann man mit unserer Hilfe ganz gut lösen, dieses Problem.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte Berlins, Alexander Oerke. Heute wird er seinen Bericht für das vergangene Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus offiziell vorstellen. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr davor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte der UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, in Afghanistan und der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Bundesjustizministerin Hubig hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen eingeschaltet. Die SPD-Politikerin hat Bundesinnenminister Dobrindt zu einer Erklärung aufgefordert. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Stefanie Hubig, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander Dobrindt, CSU, sehr schnell begründet, warum er Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lässt und auf welcher Rechtsgrundlage er das macht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte im Fall von 3 Asylbewerbern aus Somalia entschieden, dass es rechtswidrig war, sie an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Trotzdem hält Dobrindt an dieser Praxis grundsätzlich fest. Justizministerin Hubig trägt das mit, sagte aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sich mögliche weitere Urteile sehr genau ansehen zu wollen.
Bundesjustizministerin Hubig hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an deutschen Grenzen eingeschaltet. Entschuldigung, das war die falsche Meldung. Der Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtags berät heute abschließend über den Doppelhaushalt für nächstes und übernächstes Jahr. Ein wesentlicher Punkt darin ist, dass die Koalition aus SPD und BSW Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen und dafür die Regeln ändern will. Im Ausschuss sollen heute Experten einschätzen, ob das rechtmäßig ist. Die Opposition aus CDU und AfD kritisiert das Vorhaben. Außerdem gibt es Kritik an den Sparplänen. Amelie Ernst, RBB 24 Landespolitik.
Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Linken wendet sich gegen geplante Sozialkürzungen. Unter anderem geht es um die Streichung von Zuschüssen für die Tafeln, die zuletzt über das sogenannte Brandenburg-Paket finanziert wurden, und um möglicherweise nicht ausreichende Mittel für die Schwangerschafts- und Familienberatung. Auch geplante Kürzungen im Bildungsbereich hatten zuletzt polarisiert. Nach Protesten hat die SPD-BSW-Koalition inzwischen einige Kürzungspläne zurückgenommen, beispielsweise für die Kommunen, die Pflege und in Teilen auch für Kitas und Schulen. In der kommenden Woche soll dann der Landtag über den Doppelhaushalt abstimmen.
Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Er litt seit längerer Zeit an einer Form der Demenz. Die Beach Boys waren vor allem in den 1960er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten Hits zählen Surfin' USA, I Get Around und Good Vibrations. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Königs Wusterhausen und der Raststätte am Fichtenplan liegen Reifenteile auf der Straße und es steht ein defekter LKW am Fahrbahnrand. Es ist 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Eine Frage an alle Berlinerinnen und Berliner. Kennen Sie Alexander Oerke? Er ist der Mann in der Stadt, bei dem Sie sich beschweren können, wenn Sie Probleme mit Behörden haben oder anderen Einrichtungen des Landes Berlin. Auf der Visitenkarte von Alexander Oerke steht Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin. Was genau die Aufgaben dabei sind, das hat mir heute Morgen unser Redakteur Matthias Gindorf erklärt.
Alexander Görke kann als Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin angefragt werden, wenn Behörden nicht zu erreichen sind oder aus Sicht der Bürger nicht reagieren. Auch bei zu langen Bearbeitungszeiten kann er einschreiten. Bearbeiten kann der Bürger- und Polizeibeauftragte auch Beschwerden über Sozialhilfeleistungen, Asylbewerberleistungen oder beim Thema Wohngeld oder beim Strafvollzug. Alexander Oerke kann außerdem Ansprechpartner sein, wenn Sie bei der Polizei eine Anzeige aufgeben und nichts passiert. Er nimmt Beschwerden auf über Polizeikontrollen, wenn Ermittlungen nicht so laufen, wie es sich die Berliner gedacht haben. Oder wenn es bei einer Versammlung zu Problemen mit der Polizei kommt. All das kann man dann über ein simples Online-Formular abschicken.
Den Bürger- und Polizeibeauftragten gibt es in Berlin seit 2022, also seit gut 2 Jahren. Heute legt Alexander Oerke seinen zweiten Jahresbericht vor, seinen zweiten kompletten Jahresbericht. Was wird da drin stehen?
Bekannt ist schon, dass sich die Zahl der Anfragen deutlich erhöht hat, von knapp über 400 auf fast 800 Beschwerden. Rund die Hälfte davon dreht sich um die Dauer von Einbürgerungsverfahren. Besonders viele Probleme haben die Berliner offenbar auch mit den Bezirksämtern. Und Alexander Görke hat dabei unter anderem auch Beschwerden bekommen, weil es auf Bolzplätzen in der Stadt zu laut war.
Das sagt Inforadio-Redakteur Matthias Gindorf. Heute legt der Bürger- und Polizeibeauftragte seinen Bericht zum Jahr 2024 offiziell dem Abgeordnetenhaus vor. Und was da drin steht, habe ich mit Alexander Oerke besprochen. Das Interview können Sie in einer guten halben Stunde um 8.45 Uhr nochmal hören. Jetzt haben wir 7 Minuten nach 8. Seit Tagen gehen in den USA Menschen auf die Straße, um gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE zu protestieren. Denn auf Geheiß von Präsident Donald Trump sollen die Mitarbeiter der Behörde Menschen ohne Aufenthaltspapiere aufspüren, um sie dann des Landes zu verweisen. Offiziell geht es gegen illegale Migration und Kriminelle. In der Realität trifft es aber auch Familien und Menschen, die seit Jahrzehnten in den USA leben, arbeiten, Steuern zahlen und auch sonst integriert sind. Deshalb protestieren deren Freunde und Nachbarn, schildert unser Korrespondent in Los Angeles, Andreas Hein.
Der Tacomann um die Ecke, der Gärtner, die Haushälterin, die Freunde beim Sport. Wenn man Menschen in verschiedenen Teilen und Vororten von Los Angeles trifft, dann erzählen sie gern, was ihre Community ausmacht. Also das Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen und in dem sie gern leben. Die Trennlinie verläuft da nicht zwischen Einwanderern und Staatsbürgern, sondern zwischen gehört zu unserem Leben dazu oder eben nicht. Die Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE ziehen eine andere Trennlinie. Aufenthaltspapier oder nicht. Deren Einsätze, von denen es jeden Tag viele gibt, bringen viele Menschen hier auf die Palme.
Das ärgert mich sehr, dass hier plötzlich in der Nachbarschaft solche Razzien stattfinden. Wir sind eine kleine Stadt mit ganz vielen Migranten. Und dass ICE, also die Einwanderungsbehörde, in so einer militärischen Weise hier vorgeht, ist einfach falsch. Aber ich bin stolz, dass wir in unserer Stadt uns dagegen stellen.
I'm proud that my city stood up.
Isa lebt in Paramount, einem der Vororte von Los Angeles, in denen besonders viele Migranten leben. Hier ist der Protest vor knapp einer Woche entstanden, als Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde gegen Leute ohne Papiere vorgingen, sie unter anderem auf dem Parkplatz eines Baumarktes aufgespürt haben. Isa empfindet eine Art Schockwelle, die durch die Nachbarschaft geht.
I'm seeing the way in which like my friends.
Natürlich kriege ich mit, wie sehr meine Freunde und deren Familie direkt davon betroffen sind. Das ist beängstigend zu sehen, wie schnell Dinge hier umschlagen und plötzlich Soldaten präsent sind. Das alles soll hier unsere Community einschüchtern, aber das werden wir nicht zulassen.
We need to stand up against it.
Wer hier ohne Papiere lebt, hält sich in den meisten Fällen an die Regeln. Viele zahlen auch Steuern. Mitarbeiter in Fabriken, Handwerker in kleinen Betrieben, Helfer in Restaurants. Oft leben sie schon so lange hier, dass ihre Kinder hier geboren sind und dadurch automatisch amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Genau das macht jetzt Angst. Die Fälle, in denen Eltern plötzlich verschwinden. Rentnerin Ann findet das unmöglich.
Wir sind entschieden dagegen, dass unsere Mitmenschen hier aus der Nachbarschaft auf so illegale Weise festgenommen werden, weil sie Migranten sind. Los Angeles ist eine Stadt mit und für Migranten.
Die Einwanderungsbehörde operiert unabhängig und ohne Wissen der Polizei. Deshalb hat Polizeichef Jim McDonnell auch nochmal klargestellt, dass seine Polizisten für alle da sind, die sie brauchen. Wir begegnen jedem, der hier lebt, mit Respekt, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Die Polizei hier geht gegen Verbrecher vor, nicht gegen fehlende Aufenthaltspapiere,
sagt der Polizeichef von Los Angeles im Bericht unseres Korrespondenten Andreas Hein um 8.11 Uhr. Bei den Beratungen der Innenminister hier in Deutschland steht im Augenblick die innere Sicherheit im Fokus, vor allem Gewalt unter jugendlichen Extremisten, Gewalt gegen Frauen oder Migrantinnen und Migranten oder vermeintlich ziellose Gewalt bei Amokläufen. Nehmen diese extremen Taten zu? Was ist Ihr Eindruck? Fühlen Sie sich sicher und welche Maßnahmen wünschen Sie sich? Thomas Christes hat einige Antworten aus Hannover.
Ja, ich fühle mich eigentlich sicher. Ich finde nicht, dass sich das verschlechtert hat.
Also der Eindruck ist, es hat sich verschlechtert. Zumindest wenn man hier um die Straßen geht, aber eigentlich nicht so sehr für die Kerle, sondern mehr für die Frauen.
Das ist also ein ganz ungutes Gefühl, weil auch einfach so viel passiert. Also man muss ja praktisch nur die Städte noch sagen und dann weiß eigentlich jeder Bescheid. Oder in Österreich der Amoklauf.
Waffenverbotszone sehe ich schon in den Bereichen Bahnhof, wo die meisten Menschen sich aufhalten, unbedingt erforderlich.
Vielleicht durch ein bisschen mehr Präsenz von Ordnungsbeamten.
Die Polizei, die muss auch geschützt werden, ne? Wenn die sich hier irgendwo einsetzen. Ja, deswegen sind Elektroschocker vielleicht gar nicht so schlecht.
Naja, ein Messerverbot. Welcher normaler Mensch trägt ein Messer mit sich rum? Also ich fühle mich sicherer, wenn die verboten werden.
Gefühlte Wahrheit oder belegte Fakten, ist Deutschland unsicherer geworden? Was könnte helfen? Darum geht es heute Abend ab 20.15 Uhr in Mitreden Deutschland diskutiert. Der Gesprächssendung der ARD-Infoprogramme. Berichten Sie uns gern von Ihren Eindrücken, Ihren Wünschen. Per Telefon können Sie das tun ab 19.15 Uhr unter der 08000-44177. An die Nummer nochmal 08000-44-1777 oder per Mail an mitreden.ard.de oder auch im YouTube-Kanal der Tagesschau. Heute Abend Mitreden Deutschland diskutiert ab 20.15 Uhr. Jetzt haben wir es 8.12 Uhr und unser Kolumnist Henrik Schröder, der ist neulich komplett ausgerastet, im positiven Sinn allerdings.
100 Sekunden Leben.
Waren Sie schon mal beim Ecstatic Dance, also beim ekstatischen Tanzen? Das ist das Abgefahrenste, was ich in den vergangenen Wochen so erlebt habe. Zu sowas müssen Sie mal hingehen. Man kann das buchen wie einen Sportkurs. Das Setting ungefähr so. Früher Abend, um die 30 bis 40 Leute zwischen 20 und 60 kommen in einem Raum zusammen, der sonst von einer Yogaschule genutzt wird. Sprich, minimalistisch, gemütlich gestaltet, Holzfußboden. Ein DJ hat seinen Kram auf einem Tisch aufgebaut, portable, richtig gute, tieftönende Boxen stehen in den Ecken. Die Tanzwütigen tragen Sport- oder Yogasachen oder einfach irgendwas Gemütliches, worin sie sich wohlfühlen. Fashion spielt überhaupt keine Rolle. Zu trinken gibt es Wasser und Kakao. Niemand trinkt Alkohol, niemand ist auf Drogen. Und dann geht's ab. Die Beats werden lauter, elektronisch, funky. Man wiegt sich ein bisschen im Takt, wird warm mit dem Raum, den anderen Leuten, dem Sound. Die Tanzschritte werden mutiger, ausschweifender. Und es dauert keine 20 Minuten und die ganze Meute rastet komplett aus. Jeder und jede auf seine Weise. Ein Typ springt wie ein Derwisch durch den Raum. Eine Frau schüttelt Haare und Hintern im Doppeltempo zum Groove. Eine andere Frau kreiselt lächelnd hin und her. Alles okay, alles erlaubt. Manchmal juchzt einer auf, schreit yeah und nochmal yeah. Ja, manchmal tanzen zwei, drei miteinander, dann wieder jeder und jede für sich. Knapp 2 Stunden dauert der wilde Ritt. Am Ende kleben die Shirts an den Leibern, sind die Haare nass vor Schweiß, alle grinsen. Was für ein Spaß, wie befreiend. Ohne Rauschmittel, ohne Schlange stehen, ohne Türsteher. Einfach nur die pure Lust an der Bewegung und zur Musik mal hemmungslos ausrasten. Die Welt wäre ein besserer Ort, gingen wir alle regelmäßig zum Ecstatic Dance. Ich bin mir sicher.
Rastet gern mal aus. Unser Kolumnist Henrik Schröder, heute mit seinen 100 Sekunden Leben. 8.14 Uhr haben wir's.
RBB 24 Inforadio Sport.
Gestern Abend hat sie begonnen, die U21-Fußball-Europameisterschaft. Spanien und Italien sind erfolgreich ins Turnier reingekommen. Die Spanier haben gewonnen mit 3:2 gegen Gastgeber Slowakei. Italien, sehr italienisch, am Ende 1:0 gegen Rumänien. Der deutsche Nachwuchs hat heute Abend seinen ersten Auftritt. Und darüber möchte ich sprechen mit Jens-Christian Gußmann, unserem Fußballmoderator. Jens-Christian, gegen wen geht es denn heute Abend?
Zunächst mal, also erster Gruppengegner Deutschen, Slowenien, klingt im ersten Moment nach, wird schon. Trainer wird bestimmt vor der Schwere der Aufgabe warnen, aber hey, Slowenien, 2,1 Millionen Einwohner, die haben eine U21. Ja, haben die, und die ist vor dem französischen Nachwuchs in der Qualifikation Gruppenerster geworden, also ernst nehmen. Auf dem Papier ist da ein Sieg sicherlich Pflicht. Später kommen noch Tschechien, England. Wenn du weiterkommen willst, das will eine deutsche Mannschaft immer, musst du mindestens Zweiter werden. Dann folgen noch 3 K.O.-Runden, Viertelfinale, Halbfinale, Endspiel.
Wen kennt man aus dem deutschen Team?
Also natürlich den Shootingstar auch in der deutschen Nationalmannschaft, VfB-Stürmer Nick Woltemade, übrigens ein Ex-Bremer, aber das wirst du wissen.
Hat er dort alles gelernt, was er jetzt richtig gut macht?
Ja, genau. 1,98 Meter Latte, also der kann was, hat auch schon A-Länderspiele bei Julian Nagelsmann, aber auch etliche andere, die in der Bundesliga bereits etabliert sind. Also fangen wir hinten im Tor an. Noah Atubolu, 60 Bundesligaspiele für Freitag. Rocco Reitz, defensives Mittelfeld bei Borussia Mönchengladbach gesetzt. Ansgar Knauf, einer der Leistungsträger, die Frankfurt in die Champions League führten, schon über 100 Bundesligaspiele. Oder ganz spannend, ein Brian Gruder, rechter Außenbahn, wechselte im letzten Sommer aus Mainz in die Premier League nach Brighton für 31 Millionen. Hat da mehr als die Hälfte der Spiele bestritten. Also kurz in dem Spiel, in dem Team eine Menge Talent. Das ist nicht nur Woltemade, und der DFB-Sportdirektor Rudi Völler spricht darum von einem wirklich guten Jahrgang. Erinnert aber so ein bisschen an sich selbst, an die Weltmeister von 1990. 5 von denen spielten 10 Jahre vorher U21. Matthäus, Brehme, Littbarski, Buchwald und er, Völler selbst. Sie kamen bis ins Endspiel.
Und ein Blick zurück kann ja mitunter ganz gut sein. Einen guten Hinweis, was die Mannschaft kann, liefert ja die U19-EM vor 2 Jahren. Wie hat Deutschland da abgeschnitten?
So, dass sie da gar nicht mehr groß drüber sprechen möchten. Also warum in schlechten Erinnerungen fühlen, wenn da eh nur Negatives hochkommt, haben sich nicht mal für die Endrunde qualifiziert. Europameister damals Italien, Finalgegner Portugal, also die jetzt auch wieder im Favoritenkreis, aber Deutschland ist da nicht weit weg. In den letzten 2 Jahren haben sie unglaublich gute Partien abgeliefert, kein Spiel verloren. Warum soll da jetzt plötzlich ein Stoppschild stehen? Letzte Niederlage bei der U21-EM vor 2 Jahren ist jetzt, wie gesagt, ein anderer Jahrgang, zählt also nicht. Bratislava, das ist das Ziel, da finden Halbfinale und Endspiel statt.
Vielen Dank, Jens-Christian Gußmann war das aus unserer Sportredaktion heute Abend. Wie gehört, der erste Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der U21-Europameisterschaft. Bohnen legen, Blumen pflegen, einfach nur gießen, die Arbeit im Garten oder auf dem Balkon ist beruhigend und bringt außerdem eine kleine Ernte und schöne Momente. Die Gartentherapeutin, ja, sowas gibt's, Marlit Bromm, kennt noch eine besondere Kraft, die der Garten bringt.
Aber man kann es auch auf morgen verschieben oder auf nächste Woche. Die Dinge laufen nicht weg. Die Hecke wird halt größer, hat man mehr zu tun am Ende. Aber ich kann immer noch mal gucken, ich habe mir das zwar so jetzt gerade vorgestellt, aber dieses Jahr wollte ich gerne die Tomaten und Gurken auspflanzen, es war aber einfach kalt. Und es wurde nicht wärmer. Und die Pflanzen standen drinnen, wurden immer gackliger. Aber ich konnte sie auch nicht rausbringen. Und dann muss ich halt mit meinen Plänen nochmal überlegen und so ein Stückchen so eine Geschmeidigkeit zu bekommen. Die Welt geht nicht unter, wenn das jetzt nicht passiert. Eine Gelassenheit zu entwickeln, das schafft man dadurch.
Das sagt Marlit Bromm. In unserem Vis-à-vis spricht sie über Gartentherapie für Demenzkranke, wie sie für Gelassenheit und Ordnungssinn sorgt. Heute zu hören um 11:15 hier im Programm oder schon jetzt in unserer App.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen den Dreiecken Pankow und Barnim ist die linke Spur gesperrt wegen Reparaturarbeiten. Südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Werder. Zwischen Dreieck Spreeau und Niederlehme hat es einen Unfall gegeben. Die rechte Spur ist gesperrt. Es staut sich plus 10 Minuten. A115 Richtung Berlin. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee Stau plus 10 Minuten. Vorsicht auf der B5 Berlin Richtung Nauen. Zwischen Dalgo-Döberitz und zur Döberitzer Heide gab es einen Unfall und es ist dort Kraftstoff ausgelaufen. Im weiteren Verlauf zwischen A10 Spandau und Wustermark Ost ist nach einem Unfall ebenfalls Kraftstoff auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es auf der 100 Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck Funkturm, stadteinwärts auf der Prenzlauer Promenade und rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Vespier Straße.
8.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christoph Kobar. Manchmal ist man als Bürger Berlins ja verzweifelt, wenn man Unterstützung von der Verwaltung benötigt. Was viele nicht wissen, seit knapp 3 Jahren gibt es einen Mann, der sich genau um diese Fälle kümmern kann. Und der legt heute zum zweiten Mal dar, wie seine Arbeit so läuft. Tobias Mück hat die Nachrichten.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte von Berlin, Oerker, hat eine positive Bilanz seiner Arbeit gezogen. Er wurde im Jahr 2022 eingesetzt und soll bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden vermitteln. In Bezug auf die Verwaltung würden über 50% der Fälle gelöst, sagte Oerker im RBB 24 Inforadio. Besonders viele Beschwerden betreffen Bürger und vor allem Sozialämter. Oft sei das Problem, dass die Bürger keine Bescheide bekämen oder niemanden erreichten, so Oerker. Heute stellt er im Abgeordnetenhaus seinen Bericht für das Jahr 2024 offiziell vor. Insgesamt sind dort 784 Beschwerden aufgeführt. Im Jahr davor waren es noch 429. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Es soll unter anderem darum gehen, wie Deutschland die Ukraine militärisch weiter unterstützen kann. Unser Hauptstadtkorrespondent Florian Kellermann.
Der Bundesverteidigungsminister hatte vor seiner Reise deutlich gemacht, dass Deutschland weiter an der Seite der angegriffenen Ukraine stehen werde. Wir werden alles daran setzen, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, sagte Boris Pistorius. Ziel sei es, dass die Ukraine so in eine Position komme, in der Russland zu Verhandlungen bereit sei. Pistorius kommt in einem Moment in die Ukraine, in dem Russland seine Luftangriffe noch einmal deutlich verstärkt hat. Immer wieder setzt Russland mehrere hundert sogenannte Kamikaze-Drohnen pro Nacht ein, mit einer Rekordzahl von 479 in der Nacht auf Montag. In der Nacht auf heute griff Russland die Großstadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine an. Boris Pistorius will in der Ukraine auch über weitere Militärhilfe sprechen.
Bundesjustizministerin Hubich erwartet von Innenminister Dobrindt eine schnelle Begründung zu den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dobrindt müsse bald auf die Eilentscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts reagieren. Es werde sehr schwierig sein, eine Begründung zu liefern, die den Voraussetzungen des EU-Rechts genüge. Das Innenministerium unter dem CSU-Politiker habe die Zurückweisungen in eigener Verantwortung angeordnet, so Hubich. Anfang des Monats hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von 3 Menschen aus Somalia entschieden, dass ihre Zurückweisung an der Grenze rechtswidrig war. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte der UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, Afghanistan und in der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigeren und mittleren Einkommen. In Cottbus und Senftenberg wollen heute Mittag Beschäftigte des Energiekonzerns LEAG protestieren. Sie befürchten, beim Bau neuer Gaskraftwerke leer auszugehen. Andreas Rausch, RBB 24 Studio Cottbus.
Sie haben Angst um ihre Jobs. Deutschland steigt aus der Kohleverstromung aus. Wenn erneuerbare Energien nicht zur Verfügung stehen, sollen künftig wasserstofffähige, also klimafreundliche Gaskraftwerke die Lücke schließen. Die müssen erstmal gebaut werden und die Lausitz hofft auf mindestens eins dieser Projekte. Allerdings hat die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche jüngst erklärt, erstmal den Südwesten Deutschlands dabei zu bevorzugen. Und das bringt Unruhe in die Lausitz.
In Berlin ist die Sperrung der U-Bahn-Linie 3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seit heute früh wieder aufgehoben. 2 Wochen lang war die Teilstrecke unterbrochen. Tatjana Brasching, RBB 24.
Grund für die Sperrung waren Arbeiten einer Fremdfirma. Dadurch wurden Teile der Tunneldecke beschädigt. Sicherheitshalber müssten die Decke und auch Wände der U-Bahn erneuert werden. Mittlerweile ist der Beton ausgehärtet, sodass die Züge wieder die gesamte Strecke durchfahren können. Für den Autoverkehr dauern die Einschränkungen noch ein paar Tage länger, voraussichtlich bis nächsten Montag. Von der Straße aus muss die Tunneldecke neu abgedichtet werden. Die BVG hat aufgrund der Schäden rechtliche Schritte eingeleitet. Sie geht davon aus, dass die Arbeiten der Fremdfirma nicht genehmigt waren.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 8 Grad und in Tempelhof 14. In Brandenburg zwischen 5 in Perleberg und 13 Grad in Wiesenburg. Die Zeit 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio weiter Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Und auch wenn es wenig angenehm ist, wir müssen über die Pflege reden. Heute stellt der medizinische Dienst, also die Instanz, die festlegt, welche Pflegestufe Bedürftige bekommen, seinen Pflegereport vor. Die Rahmenbedingungen sind bekannt. Aktuell 5,7 Millionen Pflegebedürftige, deren Zahl wachsen wird hierzulande. Eine ausbaufähige Zahl an Pflegekräften, pflegende Angehörige, die sich mehr Unterstützung wünschen und eine Pflegeversicherung, die gefühlt jährlich mit Milliardendefiziten zu kämpfen hat. Viel zu tun also für die neue Bundesregierung und die frisch ins Amt gehobene gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion, Simone Borchert. Ich habe Sie gefragt, welchen der eingangs genannten Punkte die Regierung als erstes angehen muss.
Also erstmal brauchen wir ein Gesamtkonzept. Es nützt nichts, wenn wir mal an einigen Stellschrauben herumdoktern. Generell muss ein Umdenken erfolgen. Alt heißt nicht automatisch pflegebedürftig und wir müssen auch die Eigenverantwortung der Bürger stärken. Aber der wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang sind natürlich die Angehörigen. Wir sagen immer, es ist der größte Pflegedienst dieses Landes und dazu müssen wir vernünftige Strukturen schaffen, vernünftige Rahmenbedingungen. Und das sind zum Beispiel, indem wir Strukturen vor Ort in den Kommunen stärken, indem wir Tagespflege stärken, indem wir es möglich machen, dass die älteren Menschen in der Häuslichkeit bleiben können und eben nicht in die stationäre Pflege müssen. Und das muss der Ansatz sein. Wir brauchen eine Agenda 2040, wo wir ein Zielbild haben und genau wissen, wir brauchen jetzt diese Maßnahmen, damit wir dann dahin kommen.
Nur als statistische Dreingabe, 86% der Betroffenen werden zu Hause versorgt in Deutschland tatsächlich von Kindern, Eltern oder Partnern. Frau Borchert, können denn diese Menschen, die Angehörige pflegen, mit mehr finanzieller Unterstützung rechnen unter der neuen Bundesregierung?
Ja, es geht ja nicht nur um finanzielle Unterstützung, es geht vor allem auch um Strukturen. Wenn ich jetzt zu Hause bleiben muss, weil meine Eltern pflegebedürftig sind, kann ich nicht arbeiten, kann ich nicht am sozialen Leben teilhaben. Und da würde mir jetzt, ich sag mal, ja, wir können da mehr Pflegegeld reingeben, aber es macht die Wohnsituation oder die Lebenssituation für den Angehörigen nicht besser. Unser Ziel muss es sein, hier gute Strukturen zu schaffen, das heißt Tagespflege zu schaffen, Nachtpflege möglich zu machen. Wir haben unheimlich viele Angehörige, die können nachts nicht schlafen, weil sie eben Pflegebedürftige haben, die Läufer sind, die unruhig sind, die aufstehen. Das macht was mit der Lebensqualität. Wenn ich die Möglichkeit habe, den Pflegebedürftigen früh in die Tagespflege zu geben, wo er Tagesstrukturen hat, wo er Essen bekommt, wo er beschäftigt wird, wo er spazieren gehen kann und er kann Nachmittag wieder in seine Wohnung, wo er dann eben ein ganz normales Leben hat. Aber wir haben nicht genug Strukturen. Ganz im Gegenteil, diese Tagespflege verschwinden vom Markt, weil wir die nicht ausreichend ausfinanzieren. Und wenn wir sowas machen, dann hat das viel mehr Effekt am Ende, als wenn wir das Geld direkt in die Familien geben, weil die wollen ja auch Lebens- und Wohnqualität.
Frau Borchert, man hört es, Sie haben selber mal eine Pflegeeinrichtung geleitet, sind also vom Fach. Jetzt gibt es in Deutschland, habe ich recherchiert, 700 sogenannte Pflegestützpunkte, also wo man sich auch beraten lassen kann, wo es auch Hilfe gibt. Die sind im Bundesgebiet relativ ungleich verteilt. Wenn Sie sagen, es soll tatsächlich auch mehr ambulant und weniger stationär diese Pflege erfolgen, also da, wo es halt geht, heißt es dann, diese Stützpunkte werden auch ausgebaut bzw. kriegen mehr Kompetenzen?
Da haben wir zwei Stellschrauben. Einmal die Pflegestützpunkte, wie sie jetzt sind, sind gut gedacht. Aber das, was sie jetzt machen, ist bei weitem nicht genug. Weil sie dürfen jetzt beraten und das machen sie gut. Aber wir sind heutzutage nicht in der Lage, in einen Pflegestützpunkt zu gehen, dass der Pflegestützpunkt dann sagt, Moment mal, in der Pflegeeinrichtung ist ein Platz frei oder hier habe ich einen Pflegedienst, der kann unterstützen. Das können die momentan nicht. Also da müssen wir natürlich ran. Wir brauchen Datenbanken, wir brauchen Daten. Die Pflegeeinrichtungen müssen ein leeres Bett sofort melden. Und dann sind wir auch in der Lage, vernünftig zu beraten. wie gesagt, das geht so jetzt nicht. Das am 21. Jahrhundert, ich denke, da müssen wir noch viel nachlegen. Und bei dem zweiten Punkt ist es natürlich, wenn wir unsere Hilfsmittel, die wir haben, besser in der Häuslichkeit einsetzen. Ich mache es mal am Beispiel eines digitalen Pflegebettes. Normales Pflegebett kostet 2.000 Euro, digitales Pflegebett kostet 8.000 Euro. Da reißt die Kasse natürlich die Arme hoch und sagt, nie im Leben. Hm. Und da würde ich sagen, bezahlt das doch bitte, weil wir vermeiden dadurch Pflege. Und dann habt ihr das Bett in 4 Monaten amortisiert. Dann sagt die Kasse, ist uns doch egal, das eine ist SGB 5 und das SGB 11. Das heißt, wir müssen die Gesetzbücher auch zusammenführen. Die Investition in ein vernünftiges Hilfsmittel, was gut ist, kann am Ende Pflege, stationäre Pflege vermeiden und die Angehörigen auch entlasten.
Frau Borchert, die Pflegeversicherung steuert in diesem Jahr auf ein Defizit von 1,6 Milliarden Euro zu, im kommenden Jahr auf 3,5 Milliarden Euro Defizit. Wie soll diese finanzielle Situation nachhaltig verbessert werden?
Also nachhaltig verbessern. Erstmal ist wichtig, dass wir es stabilisieren, dass die Beiträge nicht noch mehr steigen. Das heißt, die Ministerin ist gerade im Gespräch mit dem Finanzminister. Wir haben einige Verwerfungen drin. Das heißt, das Thema Corona-Hilfen ist noch nicht zurückgezahlt. Der Steuerzuschuss ist ab irgendeinem Jahr einfach ausgeblieben und nicht nachgezahlt worden. Also hier müssen wir jetzt gut verhandeln. Das muss das Ziel sein.
Das heißt, der Bund soll zuschießen wieder, ja?
Genau, der Bund muss in diesem Moment wieder zuschießen, aber das kann kein Dauereffekt sein. Das heißt, wir müssen die Strukturen jetzt angehen, damit wir nicht nur die Menschen gut versorgen, sondern auch die Leistungserbringer gut ausfinanzieren. Und wir haben viele Verwerfungen in diesem System, kann ich Ihnen sagen, wo wir auch Ressourcen heben können. Und da müssen wir ran. Ein weiter so kann und wird es nicht geben. Und wir brauchen eben jetzt erstmal eine Stabilisierung.
Das sagt Simone Borchert, gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion. Heute stellt der medizinische Dienst Bund seinen Pflegereport vor. 8.31 Uhr die Zeit. In Österreich gilt nach wie vor die Staatstrauer nach dem Amoklauf in Graz. Im Hintergrund laufen dennoch die politischen Diskussionen rund um die Tat. Und die sind altbekannt, auch in Österreich. Sollten die Waffengesetze geändert werden? Diese Frage wirft auch der österreichische Bundespräsident van der Bellen auf. Dazu Wolfgang Fichtel aus Wien.
Wenn wir zum Schluss kommen, das österreichische Waffengesetz muss geändert werden, damit mehr Sicherheit herrscht, dann werden wir das auch tun.
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen ist das, kurz nachdem er eine Kerze angezündet hatte vor dem Grazer Gymnasium, in dem ein 21-Jähriger 10 Menschen getötet hat, bewaffnet mit einer Pistole und einer Schrotflinte. Warum durfte er die haben, fragt der Bundespräsident und ist mit dieser Frage nicht mehr allein. Die Antwort: weil es das österreichische Waffengesetz so erlaubt. Man muss nur volljährig sein, 18 also, EU-Bürger mit Wohnsitz in Österreich, dann kann man eine Schrotflinte ganz einfach kaufen. Der Händler muss prüfen, ob ein Waffenverbot vorliegt. Private Verkäufer müssen nicht mal das. Man muss das Gewehr registrieren lassen und immerhin 3 Tage warten, bis man es abholen darf. Als wäre ein Schrotgewehr ein fast normaler Haushaltsgegenstand in der Alpenrepublik. Das findet sogar einer wie Markus Schweiger etwas verharmlosend. Schweiger ist Waffenhändler in Wien. Sein Laden läuft. Er weiß, was er da verkauft.
Vom Tödlichkeitsaspekt her sind die sogar schlimmer als eine Pistole. Warum? Weil zum Beispiel, wenn Sie mit einem 1270er oder 1276er Schrotflinte schießen auf kurze Distanz, was weiß ich, 10, 20 Meter, die reißen große Löcher.
Mit der Schrotflinte hat der Amokläufer versucht, Türschlösser aufzuschießen, berichten Augenzeugen. Er hatte aber auch noch eine Pistole, ganz legal. Nicht ganz so einfach zu bekommen. 21 Jahre ist das Mindestalter und man braucht eine Waffenbesitzkarte. Die gibt's nur mit einem sogenannten Waffenführerschein. Das heißt, man muss unter Aufsicht lernen, mit der Waffe umzugehen und, das kam irgendwann dazu, es braucht ein psychologisches Gutachten. Gibt's beides im Paket beim Waffenhändler für 339 Euro. Schweiger hält das für wirksame Hürden, habe immer funktioniert. Nur bei dem Amokläufer in Graz nicht.
Na, das, was jetzt passiert ist, ist für uns sozusagen der Super-GAU. Jetzt plötzlich haben wir einen, der es geschafft hat, durch diese ganzen Hürden durchzurutschen. Der muss alleine schon vom Auftreten beim Psychologen dermaßen ein schauspielerisches Talent gehabt haben, oder es ist sonst immer schiefgerannt.
Was da schief lief, wird untersucht. Laut Gesetz hätte der Todesschütze die Pistole zwar haben dürfen, zu Hause, zur Selbstverteidigung, aber er hätte sie nicht mitnehmen dürfen, steht da. Dazu bräuchte er einen Waffenpass. Den bekommt auch in Österreich aber kaum jemand. 1,5 Millionen registrierte Gewehre und Pistolen auf nur 9 Millionen Einwohner. In Österreichs Nachbarschaft sind sie nur in Montenegro, Serbien und Bosnien-Herzegowina schwerer bewaffnet, sagt die Statistik.
Aus Wien war das der Bericht unseres Korrespondenten Wolfgang Fichtel. 8.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Wer schon mal das zweifelhafte Vergnügen hatte, stundenlang in einem überfüllten ICE mitfahren zu dürfen, womöglich dann noch auf dem Boden gesessen hat, weil es keinen Platz gab, der greift bei der nächsten Fahrt dann doch lieber zur Sitzplatzreservierung. Die wird bei der Deutschen Bahn für Familien nun deutlich teurer und das Unternehmen lässt sich selbst von massiver Kritik an diesem Plan nicht umstimmen. Über die Gründe spreche ich mit unserem Wirtschaftsreporter Jonas Pospesch. Jonas, warum zieht die Bahn diese sehr unbeliebte Entscheidung durch?
Die Bahn sagt letztlich, sie braucht das Geld. Wir müssen unsere Angebote wirtschaftlich tragfähig gestalten, sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presseagentur dazu. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn hat letztes Jahr 96 Millionen Euro operativen Verlust eingefahren, der gesamte Bahnkonzern sogar 1,8 Milliarden. Und zumindest zu einem kleinen Teil sollen offenbar die Reservierungsgebühren dieses enorme Loch stopfen. Das klappt aber natürlich nur, wenn die Kunden die Preiserhöhung schlucken und jetzt nicht stattdessen mit dem Auto fahren.
So, und um wie viel wird es jetzt teurer, wenn man als Familie Plätze in einem ICE reservieren will?
Angenommen, wir haben jetzt zwei Erwachsene mit zwei Kindern, die haben bislang hin und zurück 20,80 Euro gezahlt für eine Reservierung. In Zukunft werden es 44 Euro sein, also mehr als doppelt so viel, denn auch der Preis für die normale Reservierung steigt von 5,30 Euro auf 5,50 Euro in der zweiten Klasse. Und natürlich sind Reservierungen für Familien besonders wichtig, also gerade bei jüngeren Kindern müssen die Eltern ja dabei bleiben, die kann man nicht über mehrere Wagen verteilen, so wo gerade noch Plätze da sind. Und Familien wollen ja auch gerne die speziellen Familienabteile gezielt buchen und natürlich andersrum, wer im Ruheabteil arbeiten will, freut sich sicher auch, wenn da keine Familie mit kleinen Kindern Zuflucht suchen muss. Trotzdem, diese Änderung bei den Reservierungen tritt jetzt in Kraft mit dem sogenannten kleinen Fahrplanwechsel an diesem Sonntag.
Ich hatte eingangs gesagt, es gab viel Kritik an dieser Entscheidung, quasi diese Familienbuchungen zu streichen. Wer hat sich da alles beschwert?
Ja, so ziemlich jeder. Das ist tatsächlich kaum eine Übertreibung. Also Verkehrspolitiker von der CDU bis zur Linken, die inhaltlich zusammenzubringen, das muss man erstmal schaffen. Einerseits gibt es da aus der Politik die Forderung, Familien nicht zusätzlich finanziell zu belasten. Und es gibt eben auch die Befürchtung, dass jetzt Bahnfahren für Familien einfach unattraktiver wird und die dann vielleicht zum Beispiel mit dem Auto zu den Großeltern fahren. Und das ist natürlich schlecht für die Themen Verkehrswende und Klimaschutz.
Gibt es denn für Bahnkundinnen und Kunden auch positive Nachrichten?
Tatsächlich. Mit dem Fahrplanwechsel jetzt gibt es auch ein paar mehr Züge. Am Wochenende Direktverbindungen von Berlin nach Chemnitz, denn das ist ja gerade europäische Kulturhauptstadt. Auf den Strecken Berlin-Rostock und Berlin-Prag werden zusätzliche Züge eingesetzt. Und die Stornierung von Flexpreistickets ist wieder bis einen Tag vor der Gültigkeit umsonst möglich. Die Bahn hatte nämlich letztes Jahr die Regelung eingeführt, dass man diese Tickets 8 Tage im Voraus stornieren muss, wenn man nicht dafür zahlen will. Auch das war eine sehr unbeliebte Entscheidung, denn die Flexpreistickets sind ja schon deutlich teurer als die Spartickets mit Zugbindung. Aber das zeigt auch, dass die Bahn manchmal doch auf ihre Kunden hört und Entscheidungen überdenkt. Vielleicht kommt die Familienreservierung ja auch noch irgendwann wieder zurück.
Womöglich. Aber erstmal wird die Familienreservierung in Fernzügen bei der Bahn abgeschafft, gestrichen. Darüber gesprochen habe ich mit unserem Wirtschaftsreporter Jonas Pospesch. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum Wetter für Berlin und Brandenburg. Da gibt es heute überall Sonnenschein. Es soll trocken bleiben im Verlauf. Nur einzelne flache Quellwolken. Die Höchstwerte heute 22 bis 25 Grad. Also der Sommer klopft da ganz hörbar an. Es gibt schwachen bis mäßigen, leicht böigen Wind aus Nordost bis Ost. Und schauen wir auf die Temperaturen aktuell. Die klettern. In Berlin sind sie gestiegen auf 12 bis 16 Grad. 15 Grad haben wir in Cottbus und 13 Grad in Prenzlau.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen den Dreiecken Pankow und Barnim ist die linke Spur gesperrt wegen Reparaturarbeiten. Südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Werder. Zwischen Dreieck-Spreeau und Niederlehme hat es einen Unfall gegeben. Die rechte Spur ist gesperrt. Es staut sich plus 10 Minuten. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Stau plus 10 Minuten. Vorsicht auf der B5 Berlin Richtung Nauen zwischen Dalgo-Döberitz und zur Döberitzer Heide gab es einen Unfall und es ist Kraftstoff ausgelaufen. Im weiteren Verlauf zwischen A10 Spandau und Wustermark-Ost ist nach einem Unfall ebenfalls Kraftstoff auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin. Ein paar Minuten länger dauert es gerade auf der 100 Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck-Funkturm, stadteinwärts auf der Prenzlauer Promenade, rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Wispier Straße und auf der Köpenicker Straße in Richtung Blumenberger Damm. Noch eine Meldung zur S-Bahn. Wegen eines defekten Stellwerks am Bahnhof Friedrichstraße müssen Sie auf den Linien S3, 5, 7, 75 und 9 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
8.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Länger dauert's gern mal in der Berliner Verwaltung und länger hat's auch gedauert, bis Berlin einen Bürger- und Polizeibeauftragten hatte. Doch seit knapp 3 Jahren ist er im Amt und berichtet heute wieder darüber, welche Sorgen die Menschen mit der Berliner Verwaltung haben. Die Nachrichten dazu hat Tobias Mück.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte von Berlin, Oerke, hat eine positive Bilanz seiner Arbeit gezogen. Er wurde im Jahr 2022 eingesetzt und soll bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden vermitteln. In Bezug auf die Verwaltung würden über 50% der Fälle gelöst, sagte Oerke im RBB 24 Inforadio. Besonders viele Beschwerden betreffen Bürger und vor allem Sozialämter. Oft sei das Problem, dass die Bürger keine Bescheide bekämen oder niemanden erreichten, so Oerke. Heute stellt er im Abgeordnetenhaus seinen Bericht für das Jahr 2024 offiziell vor. Insgesamt sind dort 784 Beschwerden aufgeführt, im Jahr davor waren es noch 429. Das Interview mit Alexander Oerke senden wir nach diesen Nachrichten. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Weltweit sind immer mehr Menschen vor Kriegen und anderen Konflikten auf der Flucht. Das geht aus dem neuen Bericht hervor, den das UN-Flüchtlingshilfswerk vorgestellt hat. Vom Sitz des UNHCR in Genf, Katrin Hondl.
Weltweit gab es demnach Ende April mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebene Frauen, Männer und Kinder, gut 2 Millionen mehr als im Vorjahr. Damit habe sich die Zahl der Vertriebenen in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Am schlimmsten ist die Situation derzeit im Sudan. Wegen des Kriegs sind dort 13,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Hotspots sind auch Afghanistan mit mehr als 10 Millionen und die Ukraine mit fast 9 Millionen Vertriebenen. Die große Mehrheit der Geflüchteten lebt nicht in reichen Regionen wie Europa, so der Bericht, sondern es sind ärmere Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen, die 73% der Flüchtlinge weltweit aufnehmen.
Der Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtags berät heute abschließend über den Doppelhaushalt für nächstes und übernächstes Jahr. Ein wesentlicher Punkt darin ist, dass die Koalition aus SPD und BSW Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen und dafür die Regeln ändern will. Im Ausschuss sollen heute Experten einschätzen, ob das rechtmäßig ist. Die Opposition aus CDU und AfD kritisiert das Vorhaben. Außerdem gibt es Kritik an den Sparplänen. Amelie Ernst, RBB 24 Landespolitik.
Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Linken wendet sich gegen geplante Sozialkürzungen. Unter anderem geht es um die Streichung von Zuschüssen für die Tafeln, die zuletzt über das sogenannte Brandenburg-Paket finanziert wurden, und um möglicherweise nicht ausreichende Mittel für die Schwangerschafts- und Familienberatung. Auch geplante Kürzungen im Bildungsbereich hatten zuletzt polarisiert. Nach Protesten hat die SPD-BSW-Koalition inzwischen einige Kürzungspläne zurückgenommen, beispielsweise für die Kommunen, die Pflege und in Teilen auch für Kitas und Schulen. In der kommenden Woche soll dann der Landtag über den Doppelhaushalt abstimmen.
Das Berliner Abgeordnetenhaus berät heute in einer Aktuellen Stunde über den Zustand der Brücken in der Stadt. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD haben die Debatte beantragt. Wie groß der Handlungsbedarf ist, hatten zuletzt die Abrisse der Ringbahnbrücke, der Westendbrücke und der Wohlheidebrücke gezeigt. Künftig sollen marode Bauwerke deutlich schneller durch neue ersetzt werden. Unter anderem soll die Prüfung vereinfacht und damit die Planungszeit von 9 auf 1 Monat verkürzt werden.
Im Gazastreifen sind nach Angaben der GHF-Stiftung 5 ihrer Helfer getötet worden. Mehrere andere seien bei einem Angriff auf einen Bus verletzt oder möglicherweise als Geiseln genommen worden, hieß es von der GHF. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Die Firma verteilt im Auftrag Israels Hilfsgüter in insgesamt 4 Verteilzentren im Küstenstreifen. Gegen 10 Uhr am Abend soll der Bus auf dem Weg in ein Verteilzentrum gewesen sein, als er westlich der Stadt Khan Yunis von Hamas-Terroristen angegriffen wurde, heißt es in der Mitteilung. Die Verteilung von Hilfsgütern durch die private Sicherheitsfirma im Auftrag Israels wird von internationalen Hilfsorganisationen scharf kritisiert. Es handele sich um eine Kriegspartei, die über den Zugang zu Lebensmitteln entscheide.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 8 Grad und in Buch 15. In Brandenburg zwischen 7 in Perleberg und 16 Grad in Rüdersdorf. Die Zeit 8.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Jetzt geht es um den Polizei- und Bürgerbeauftragten Berlins. Der soll, wie es im besten Behördendeutsch heißt, Bürgerinnen und Bürger unabhängig und unbürokratisch in Fällen rechtswidrigen, unzweckmäßigen, unverhältnismäßigen oder diskriminierenden Verhaltens von Behördenmitarbeitenden unterstützen. Sprich, wer eine Beschwerde hat über die Verwaltung in Berlin, der kann sich an den Polizei- und Bürgerbeauftragten wenden. Der legt heute seinen zweiten Bericht dem Abgeordnetenhaus vor, seitdem Berlin diese Position im Jahr 2022 eingeführt hat. Und der Polizei- und Bürgerbeauftragte heißt Alexander Oerke. Ich habe vor 1,5 Stunden mit ihm gesprochen und ihn erstmal gebeten zu beschreiben, wie er seiner Familie oder seinen Freunden seinen Job erklären würde.
Ja, Sie haben das schon ganz gut zusammengefasst. Ich bin zuständig für Beschwerden gegen alle Behörden und Einrichtungen, die der Aufsicht des Landes Berlins unterliegen. Und dazu gehört auch die Polizei. Das heißt, wenn die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Probleme mit Behörden haben, können sie sich an uns wenden. Wir versuchen, das aufzuklären. Wir versuchen zu beraten. Und wenn es ein Verhalten ist, was man beanstanden kann, würden wir das auch beanstanden. Aber in der Regel kommen die Behörden dann schon unseren Beanstandungen von selbst nach und helfen ab, sodass das letztlich das Problem dann löst. Ja. Das ist in einer Reihe von Fällen. Also insgesamt können wir in der Hälfte der Fälle, sag ich mal, helfen.
Ja, wenn wir von Fällen sprechen. Es ist der zweite Bericht, den Sie heute dem Abgeordnetenhaus vorlegen. Für 2023 gab es auch schon einen. Da sind 429 Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern vermerkt. Im jetzigen Bericht stehen 784. Das sind schon mal deutlich mehr. Aus welchem Bereich kommen denn die meisten Beschwerden?
Würde ich unterscheiden beim Bürgerbeauftragten. Das sind alle Beschwerden, die nicht mit der Polizei zu tun haben. Kommen die meisten aus dem Bereich der Bürgerämter, also aus dem Bereich der Bezirksämter und da schwerpunktmäßig aus dem Bereich der Sozialämter. Also soziale Leistungen sind wirklich ein großer, großer Teil unserer Beschwerden. Und na, es gibt auch Beschwerden gegen Parkverstöße, die angeblich nicht vorliegen und so weiter. Fällt aber im Bereich des Polizeibeauftragten, was die Bußgeldstelle dort angesiedelt ist. Ja. Und im Bereich des LEA, also des Landesamts für Einwanderung, waren relativ viele Beschwerden gegen die Dauer der Einbürgerung. Ja,
wenn wir mal auf die Beschwerden aus dem Sozialbereich eingehen, da heißt es, dass die Situation in den Ämtern für Soziales so wörtlich als katastrophal bezeichnet wird. Sie sprechen unter anderem über die Überlastung und fehlende Digitalisierung in Ihrem Bericht. Finden Sie mit diesen Beschwerden, die Sie ja weitergeben sozusagen und evaluieren, wie viel Gehör finden diese Beschwerden in der Politik?
Die Politik ist praktisch erst am Zug, wenn ich meinen Bericht vorgelegt habe, was ja schriftlich schon erfolgt ist und heute wird das nochmal erläutert. Wichtig ist für mich, dass die Verwaltung reagiert. Ja.
Und tut sie das?
Das macht sie in einem großen Maße, in der Regel fast immer. Also wenn wir begründete Beschwerden, die wir als begründet erachten, weitergeben, hilft die Behörde in der Regel ab. Das heißt, wir haben einen großen Erfolg, über 50% der Fälle werden so gelöst, indem die Behörde dann einen Bescheid erlässt oder das Verfahren einfach weiterführt. Man muss sagen, die meisten Bürger beschweren sich in diesem Bereich nicht darum, dass sie einen falschen Bescheid bekommen haben, sondern sie gar keinen Bescheid bekommen haben und keine Leistung bekommen haben und auch die Behörde nicht kontaktieren können, weil niemand ans Telefon geht. Und das kann man mit unserer Hilfe ganz gut lösen, dieses Problem.
Da sehen Sie tatsächlich auch Verbesserungen, ja? Also in Erreichbarkeit zum Beispiel.
Naja, man kann schon sagen, dass die Menschen, die sich an uns wenden, ein bisschen an der Warteschlange vorbeikommen, nicht? Denn die Behörden haben, soweit sie uns kennen, das ist jetzt doch weitgehend der Fall, verstanden, dass wir uns kümmern müssen und dass die Behörden, das steht ja im Gesetz, mir auch antworten müssen. Und dann ist es natürlich am besten, wenn die Behörden uns so antworten, wie sie den Bürger schon hätten antworten müssen, nämlich zum Beispiel einen Bescheid zu erlassen.
Herr Oerke,
die Leistung auskehren.
Sie sind ja auch Polizeibeauftragter, Sie haben es gesagt. Und bei der Polizei sind mitunter, hat man das Gefühl, die Barrieren besonders hoch, was die Begutachtung des eigenen Tuns angeht, wenn es denn Grund zur Kritik gibt. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Polizei Berlin?
Also grundsätzlich Zusammenarbeit sehr gut. Es gibt allerdings ein, zwei Rechtsfragen, die ich mit der Polizei, wo ich mich nicht einigen konnte. Dort habe ich auch die Polizei verklagt und hoffe ich, dass ich da Recht bekomme. Aber im Prinzip kann ich nicht sagen, dass die Zusammenarbeit schlecht ist. Ich kann in der Polizei jederzeit jede Veranstaltung, jede Maßnahme mir selbst angucken. Das habe ich auch weitgehend gemacht, sodass ich also ganz gut Bescheid weiß, was für Aufgaben die Polizei hat. Insofern kann ich mich da auch nicht beschweren. Aber ich möchte mehr Unterlagen haben von der Polizei, als diese mir gibt. Das ist, führt aber jetzt heute zu weit. Darüber werde ich dann berichten, wenn das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht positiv ausgegangen ist.
Das ist die Hoffnung von Alexander Oerke. Er ist Polizei- und Bürgerbeauftragter Berlins und legt dem Abgeordnetenhaus heute seinen Bericht zum Jahr 2024 vor. 8.51 Uhr haben wir es, 9:09. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will bekanntlich weiter Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen, obwohl das Berliner Verwaltungsgericht das vor kurzem in drei Fällen für rechtswidrig erklärt hat. Der Koalitionspartner SPD trägt Dobrindts Entscheidung offiziell mit, aber auch in der Bundesregierung gibt es Zweifel. Weitere Einzelheiten von Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Die Bundesjustizministerin will Klarheit. Stefanie Hubig, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander Dobrindt, CSU, sehr schnell begründet, warum er Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lässt und auf welcher Rechtsgrundlage er das macht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte im Fall von drei Asylbewerbern aus Somalia entschieden, dass es rechtswidrig war, sie an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Trotzdem hält Dobrindt an dieser Praxis grundsätzlich fest. Justizministerin Hubig trägt das mit, sagte aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sich mögliche weitere Urteile sehr genau ansehen zu wollen. Sollten auch andere deutsche Gerichte entscheiden, dass die Zurückweisungen rechtswidrig sind, hält Hubig es für schwer vermittelbar, weiterzumachen und auf eine abschließende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu warten. Dass die drei Richter des Berliner Gerichts wegen ihrer Entscheidung bedroht wurden, hält die Justizministerin für eine problematische Entwicklung. Sie wünscht sich, dass die Gesellschaft Flagge zeigt und sich mit der Politik vor die unabhängige Justiz stellt.
Soweit Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. 8.52 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
So langsam ist er da, der Kinosommer. Das heißt, es kommen pro Woche etwas weniger Filme in die Kinos und es gibt meistens den ein oder den anderen Familien- oder Kinderfilm. So wie in dieser Woche das Remake des Animationsabenteuers Drachenzähmen leicht gemacht. Diesmal mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern. Unser Kinoexperte Alexander Soyer stellt diesen und die weiteren Filmstarts der Woche vor.
Es ist schon lange nicht mehr nur ein Trend, sondern fast schon ein Muss oder je nachdem, wie man es sieht, eine Masche. Was mal als Trickfilm erfolgreich war, wird irgendwann ganz einfach noch einmal als Realfilm neu gedreht. Nach Schneewittchen und Lilo und Stitch allein in diesem Jahr gibt es nun auch noch ein Remake von Drachenzähmen leicht gemacht, der vor etwas über 20 Jahren zum Überraschungserfolg wurde. Die Story ist dementsprechend bekannt. Auf der von Drachen heimgesuchten Wikingerinsel Berg wird der schmächtige Sohn des Dorfoberhaupts zum Helden und Drachenzähmer.
Was willst du jetzt machen?
Wahrscheinlich irgendwas Dummes.
Das wäre ja nichts Neues.
Dann irgendwas Verrücktes. Es liegt an uns.
Uns?
Bleib bei mir.
Okay, mein Freund, bist du bereit?
An der Geschichte selbst gibt es natürlich nichts auszusetzen. Die ist genauso gut, abenteuerlich, witzig und spannend wie das Original. Was aber nicht so gut funktioniert, sind die echten Schauspielerinnen und Schauspieler in der natürlich auch am Computer entstandenen Bergumgebung und vor allem bei der viel zu schnellen und hölzern wirkenden Umherfliegerei auf Drachenrücken. Trotzdem macht Drachenzähmen leicht gemacht immer noch Spaß, aber einen Mehrwert im Vergleich zum Original, den gibt es nicht. Mit dem Dokumentarfilm An Hour from the Middle of Nowhere von Ole Elfenkemper und Catherine Seward begibt man sich in die Wälder des US-Bundesstaates Georgia, wo nahe der Kleinstadt Lumpkin das zweitgrößte Abschiebegefängnis der USA liegt. Wer hier gelandet ist, hat kaum eine Chance mehr, legal amerikanischen Boden zu betreten. Der Film ist ein Porträt des Anwalts Marty Rosenblatt, der zu den wenigen gehört, die sich dort für die Rechte der Inhaftierten auf der Abschiebebank einsetzen. Wie aussichtslos seine Arbeit zu sein scheint und wie wichtig sie genau deswegen ist, das macht der einfühlsame, leise Dokumentarfilm eindrucksvoll spürbar. An Hour from the Middle of Nowhere. Der Schmetterlingseffekt einer internationalen Sicherheitskonferenz, die vor 50 Jahren dann eben doch die Welt veränderte. Darum geht es dem finnischen Dokumentarfilmer Arthur Frank in seinem Film Der Helsinki-Effekt. Er hat sich auf Spurensuche im Archivmaterial der KSZE-Konferenz begeben und ergründet dabei mit feinem Witz und in der deutschen Fassung mit der Stimme von Bjarne Mädel, welche diplomatische Schwerstarbeit dieses groß angelegte Zusammentreffen der Nationen war und was man daraus gelernt haben könnte.
Vielleicht, dass ich Diplomatie, Dialog und Verhandlungen so unvollkommen, extrem langwierig oder frustrierend sie auch immer sein mögen, eigentlich ganz schön finde.
Nicht nur die Konferenz selbst wird so zu einem lebendigen und hoffnungsvollen Stück Geschichte und sorgt für nostalgische Diplomatie-Sehnsuchtsgefühle, lebendig werden auch per KI-Stimme einige der großen politischen Akteure dieser Zeit in vertonten Mitschriften und Geheimdokumenten von damals. Eine amüsante Geschichtsstunde und Ode an die Diplomatie, der Helsinki-Effekt.
Die Filmstarts der Woche, vorgestellt von unserem Kinoexperten Alexander Soyer.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Ein musikalisches Fest unter freiem Himmel am 27. und 28. Juni. Voller Rhythmus, Gefühl und Fernweh. Erleben Sie die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne.
Wir hier beim RBB 24 Inforadio tun ja jeden Tag unser Bestes, Ihnen ein umfassendes Bild vom Geschehen in Berlin und Brandenburg, in Deutschland und der Welt zu vermitteln. Aber es gibt trotzdem einige Kriege und Konflikte in der Welt, von denen wir hier wenig mitbekommen, weil der Fokus einfach woanders liegt. Ein Beispiel für einen wenig beachteten Konflikt ist der Krieg im Sudan. Der tobt seit über 2 Jahren und ist inzwischen ein Machtkampf der Generäle verschiedener Gruppen. Und da wollen wir gleich mal genauer hinschauen, zusammen mit meinem Kollegen Clemens Schulze, der mich hier in der Moderation ablöst. Clemens.
Genau, Christoph. Ich spreche gleich mit unserer Korrespondentin über die Lage im Sudan, denn dort spielt sich das mit Abstand größte Flüchtlingsdrama auf unserem Globus ab, weitgehend unbemerkt von der Welt.
Das zu hören nach den Nachrichten hier bei Clemens Schulze. Von mir gibt's noch den ganz kurzen Blick aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Viel sagen muss man da eigentlich nicht, denn heute gibt's überall Sonnenschein, kaum Wolken, es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von 22 bis 25 Grad. Derzeit haben wir in Berlin zwischen 12 und 16 Grad, 15 Grad in Cottbus und 14 Grad in Potsdam. Mein Name ist Christoph Kober. Genießen Sie den sonnigen Donnerstag. Und das, was auf Straße und Schiene wichtig ist, gibt's von Tobias Mück.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder zwischen Dreieck-Spreeau und Niederlehme hat es einen Unfall gegeben. Die rechte Spur ist gesperrt, es staut sich plus 10 Minuten. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee Stau plus 20 Minuten. Vorsicht auf der B5 Berlin Richtung Nauen zwischen Dalko-Döberitz und zur Döberitzer Heide gab es einen Unfall und dort ist Kraftstoff ausgelaufen. Im weiteren Verlauf zwischen dem A10-Anschluss Spandau und Wustermark-Ost ist nach einem Unfall ebenfalls Kraftstoff auf der Straße. Stadtverkehr Berlin, die A113 ist stadteinwärts zwischen Schönefeld-Nord und Tunnel Altklinike gesperrt. Die Höhenkontrolle wurde ausgelöst. Ein paar Minuten länger dauert es gerade auf der A100 in Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck-Funkturm. Stadteinwärts auf der Prenzlauer Promenade und rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbier Straße. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
9 Uhr ist es geworden.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Morgen. Behörden, Pingpong, veraltete Technik, keiner geht ans Telefon. Termine gibt's auch kaum, dazu ewige Entscheidungswege. Berlin mit seiner Verwaltung ist eine Herausforderung für die genervten Bürger. Und da gibt's aber eine Beschwerdestelle, den Bürgerbeauftragten, und der zieht heute Bilanz. Meldung jetzt mit Tobias Mück.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte von Berlin, Oerke, hat ein positives Fazit seiner Arbeit gezogen. Er vermittelt seit 2022 bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder anderen Berliner Behörden. In Bezug auf die Behörden würden über 50% der Fälle gelöst, sagte er im RBB 24 Inforadio.
Man muss sagen, die meisten Bürger beschweren sich in diesem Bereich nicht darum, dass sie einen falschen Bescheid bekommen haben, sondern dass sie gar keinen Bescheid bekommen haben und keine Leistung bekommen haben und auch die Behörde nicht kontaktieren können, weil niemand ans Telefon geht. Und das kann man mit unserer Hilfe ganz gut lösen, dieses Problem.
Der Bürger- und Polizeibeauftragte Berlins, Alexander Oerke. Heute wird er seinen Bericht für das vergangene Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus offiziell vorstellen. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. Bundesjustizministerin Hubich erwartet von Innenminister Dobrindt eine schnelle Begründung zu den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dobrindt müsse bald auf die Eilentscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts reagieren. Es werde sehr schwierig sein, eine Begründung zu liefern, die den Voraussetzungen des EU-Rechts genügt. Das Innenministerium unter dem CSU-Politiker habe die Zurückweisungen in eigener Verantwortung angeordnet, so Hubich. Anfang des Monats hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von 3 Menschen aus Somali entschieden, dass ihre Zurückweisung an der Grenze rechtswidrig war. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen